Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Wolf Lotter. Viel Spaß!
Das, was der Mensch gemacht hat, kommt in den Computer. Und dann hast du eine Datenbank. Also die Welt kommt in den Computer. Aber das heißt nicht, dass sie etwas Neues schafft. Soweit sind wir lange nicht. Und das Versprechen der Marketingleute der KI ist ja, wir schaffen etwas Neues. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich kannst du nur das, was da ist, neu kompilieren, anbieten und zur Verfügung stellen, möglicherweise. Aber eigentlich ist es der alte Wein in neuen Schläuchen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018 und freue mich riesig, dass Wolf Lotter wieder zurück ist. Heute in Folge 378 am 10. Februar 2026. Wolf Lotter kennt ihr bestimmt. Er hat schon viele wichtige Wirtschaftsbücher geschrieben, unter anderem Innovation, Strengt euch an. Jetzt hat er auch wieder ein neues Buch rausgebracht, über das wir hier im Podcast reden. Es heißt Digital erwachsen, die Streitschrift für mehr natürliche Intelligenz. Und der Titel weckt natürlich schon Interesse. Er stellt im Titel die Fragen: Was kann KI für uns leisten? Wie können wir einen bewussten Umgang mit Technologie fördern, ohne in Abhängigkeit zu geraten? Es ist ein Appell, es ist eine Aufforderung an uns, kritisch an die Dinge heranzugehen und nicht einem Hype hinterherzulaufen. Wolf sagt, die künstliche Intelligenz, die ermöglicht uns schon viel, aber sie verarbeitet eigentlich das, was es schon gibt. Und unsere Aufgabe als Menschen ist es, kreativ zu sein, kreativ zusammenzuarbeiten und auch Neues zu erarbeiten. Und das können wir schaffen, wenn wir einen guten Umgang finden. Und wie der aussehen kann, das besprechen wir heute im Podcast. Wenn es euch gefällt, dann seid so gut und abonniert den New Work Chat Podcast. Ich spreche Woche für Woche mit spannenden Menschen, die gute Gedanken haben, wie ich finde, als Gesprächsgrundlage für uns. Denn wir brauchen wichtige Dialoge. Vielleicht brauchen wir auch einen guten Streit, eine neue Streitkultur. Da ist ja das Buch von Wolf jetzt auch eine gute Grundlage. Also eine Streitschrift ist das ja, sagt er. Und wir brauchen eine gute Debattierkultur eigentlich, damit wir weiterkommen in der Transformation unserer Unternehmen, unserer Bildungseinrichtungen. Darüber haben wir ja letzte Woche gerade mit Stefan Ropana hier im Podcast gesprochen. Und natürlich aber auch unserer gesellschaftlichen Organisation an vielen, vielen Stellen, die es so gibt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viel Inspiration. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich auch gerne Teil des Podcasts werden, wenn ihr mal ein Thema habt. Dann schreibt mich doch gerne an, geht auf meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es dann also eine Page zu diesem Podcast. Auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten, wenn ihr das hier supporten wollt. Dann könnt ihr diesen Podcast präsentieren und ich präsentiere im Gegenzug euch und das, was ihr so tut, um die Arbeitswelt zu verbessern. Jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast mit Wolf Lotter, digital erwachsen. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Wolf wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, grüß dich, hallo.
Schön, dass du wieder da bist, Wolf.
Ich danke für die Einladung, ich freue mich jedes Mal.
Das dritte Mal bist du da. Wir haben zuletzt, ich habe nochmal geguckt, gesprochen am 30. Dezember 2023. Zumindest kam da die Folge raus, das muss etwas eher gewesen sein. Du hast auch viel geschrieben, es ist einiges passiert in der Zeit. Mhm. Ich hoffe, dir geht's heute gut.
Ausgezeichnet geht's mir und ich hoffe, das gilt für dich auch. Und wir haben ja gut angefangen.
Du hast dich schon mal so ein bisschen warm gepodcastet heute, habe ich gerade gehört.
Ja. Ein wenig.
Das ist sehr
gut. Die vierte Stunde, glaube ich, die jetzt anbricht, aber da ist man dann schon eingespielt mit der Stimme und ich.
Ja. Außerdem ist ja mein Motto immer, kommt Zeit, kommt Rat. Und von daher freue ich mich, dass wir jetzt sprechen können. Mhm. Denn du hast was Neues veröffentlicht. Du hast eigentlich gerade zwei Bücher veröffentlicht in gar nicht so langer Zeit nacheinander. Mhm. Wir wollen heute sprechen über dein letztes Buch, beziehungsweise ist es ja eine Streitschrift. Bevor wir da reinspringen, gehen wir natürlich den Leuten, die hier reinhören und dich vielleicht auch nochmal kennenlernen wollen, mal die Möglichkeit. Du hast beim letzten Mal schon meiner mittleren Tochter Mathilda vorgestellt, wer du bist und was du tust, weil die spricht ja hier immer noch das Intro ein. Deswegen kannst du dich heute mal einfach selbst so vorstellen, wie dir das lieb ist.
Fantastisch. Wunderbar. Also ich bin Publizist, der vor allen Dingen konzentriert auf die Frage, was passiert mit uns in der Arbeit, in der Organisation, im Übergang von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Wissen wir, dass wir eigentlich schon in einer Wissensökonomie sind und wie verhalten wir uns den Technologien und Methoden gegenüber, die unseren Alltag prägen? Also wie bewusst ist das eigentlich, was passiert? Insofern bin ich an der Stelle Wirtschaft und Bewusstsein unterwegs, sozusagen. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert, zu verstehen, warum wir tun, was wir tun.
Und wie würdest du überhaupt deinen Beruf bezeichnen? Also was würdest du sagen, was ist es im Kern?
Naja, es ist wie jede Autorentätigkeit, wenn sie eine Tätigkeit ist, die den Namen auch verdient, eine, die dich auf die Zusammenhänge zwischen dem, was dein eigenes Leben ausmacht und der Gesellschaft und der Welt, in der du lebst, hinweist. Ganz gleich, ob man Romane schreibt oder Sachbücher. Wichtig ist immer, gibt dieses große Wort des Identifizierens, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich zurechtfindet im Leben, in dem es Leute gibt, die sich vielleicht mal hinstellen und sagen, ich gebe ein bisschen Navigationshilfe, ohne dass man eine Richtung vorgibt, einen Vorschlag macht. Das ist für mich Autorentätigkeit. Und da interessiert mich dann immer besonders das, was wir die ganze Zeit tun und worüber wir aber nie so wirklich nachdenken, weil wir es für normal halten. Und die Normalität kann ja ziemlich hinterhältig sein. Und deshalb beschäftige ich mich gerade mit dieser Frage.
Was mir ja bei deinen Sachen immer gut gefällt, ist, dass du nicht nur etwas beschreibst, weil das machen ja sehr, sehr viele, die beschreiben Dinge, die sie so sehen und erleben, sondern du appellierst. Also da gibt's dann auch so Buchtitel wie Strengt euch an mit einem Ausrufezeichen und auch in deinen Kolumnen kann man das lesen. Also die ist das wirklich eine Herzensangelegenheit, könnte man sagen, ne?
Ja, eine Herzensangelegenheit, aber ich mache ihn nur zu meiner Herzensangelegenheit, jedenfalls bemühe ich mich, die Dinge, wo ich glaube, dass sie auch mit anderen teilbar sind. Also es ist Leidenschaft, die man nur für sich selber hat, ist eine sehr schöne Angelegenheit, so wie das Gedicht, das man für die Schublade schreibt. Ja. Aber ich glaube, bevor man sich für etwas begeistert und appelliert, muss man schauen, ob man anschlussfähig ist an dem, was andere Leute auch bewegt, sonst hat man seinen Beruf verfehlt.
Hm. Genau, und jetzt hast du also eine Streitschrift geschrieben, Digital Erwachsen. Lass uns doch mal über Streitschrift zu Beginn reden. Ja. Du forderst uns gewissermaßen ja auch zum Streit auf im positiven Sinne. Es wird ja viel gestritten, aber nicht immer gut, ne? Also wir sind so ein bisschen bei TV-Debatten, da ist alles geskriptet, da weiß man schon, das geht hier sowieso nicht irgendwie im Konsens aus, sondern jeder bleibt auf seiner Position. Dann sehen wir das im Internet ja überall. Da wird nur kommentiert und reagiert, aber da findet auch kein Dialog statt. Wo erlebst du eigentlich noch gute Streitkultur?
Das ist eine hochspannende Frage. Immer seltener und zwar deshalb, weil wir uns immer mehr entfernen von dem, was man eigentlich dafür braucht, nämlich einen soliden Rahmen des Streitens. Also nicht nur eine Inszenierung, so wie wir das von Fernsehen und Internet kennen oder auch aus der Politik, sondern dass man bereit ist, in ganz bestimmten Arenen, in ganz bestimmten Rollen sich hart auseinanderzusetzen, ohne sich persönlich zu diffamieren oder persönlich zu werden. Das konnte man schon mal. In der Literatur gibt es da ja viele, die sagen, in der Aufklärung gab es diese Salons oder die Londoner Kaffeehäuser, in denen sich die Leute, die sich um die Gesellschaft gesorgt haben und um einzelne Themen gestritten haben, sich ganz bewusst hinbegeben haben, auch mit ihren Freunden, mit denen sie auch weiterhin Freunde blieben, vielleicht sogar noch besser als vorher, aber in einzelnen Fragen eben unterschiedliche Positionen ausgetauscht und auch gesucht haben. Ich glaube, dass Streit nicht etwas ist, was Emotionen aufrollen sollte oder zu sehr ins Persönliche gehen sollte, sondern wo man sich entscheidet, danach zu suchen, wo die Unterschiede sind. Also das ist etwas sehr Seltenes geworden. Wir suchen immer nur Leute, die uns ähnlich sind. Wir suchen ja immer nur Leute, die das sagen, was wir hören wollen. Und diese Bequemlichkeit, diese Geistige führt dazu, dass tatsächlich, glaube ich, die Welt dümmer wird, als es nötig hätte. Und Das ist einer Wissensökonomie gerade nicht angemessen, erklärt aber die allgemeine politische und gesellschaftliche, auch wirtschaftliche Lage einigermaßen gut. Wir sind zu bequem in der Auseinandersetzung mit anderen Positionen und anderen Meinungen. Wir lehnen sie zu schnell ab. Wir investieren wahnsinnig viel Energie, Nein zu sagen, aber wir investieren kaum Energien in gute Fragen zu stellen, kluge Fragen zu stellen. Das ist, glaube ich, ein bisschen unser Elend. Deshalb haben wir eine Infantilisierung trotz aller Technologie.
Streitest du dich manchmal mit deinen Nachbarn? Also in deinem alltäglichen Leben kommt es zu Streitsituationen, zu politischen Themen, zu wirtschaftlichen Themen? Bist du auch streitlustig im positiven Sinne?
Nein, weil ich gerade an diese Trennung glaube zwischen Privat und Rolle. Wenn ich sozusagen dort, wo ich wohne, wo ich lebe, meine Nachbarn, die Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe, mit denen suche ich keinen Streit oder keine Auseinandersetzung, mit denen suche ich sogar Gemeinsamkeiten. Aber, und das ist ganz entscheidend, würden wir das Thema zum Beispiel auf die Politik ausdehnen oder auf die Gesellschaft oder auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten, wie wir Unternehmen organisieren, dann würde ich das schon suchen. Also es kommt immer darauf an, dass man bewusst streitet. Das heißt, wenn man weiß, worum es geht, dann ist man schon mal aufgefordert, dann muss man ein bisschen recherchieren, nachschlagen, hat man recht, könnte es nicht sein, dass andere Positionen auch richtig sind und zwar nicht gefühlt richtig, sondern beweisbar richtig. Also die ganze schöne Aufklärung, die heute in Vergessen geraten ist, wieder Revue passieren lassen und dann aber auch gemeinsam ein Bierchen trinken sozusagen, um sich nicht zu hassen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn man streitet aus Leidenschaft, hasst man sich dann auch. Und die Politik der Gefühle, von der müssten wir jetzt langsam schon genug haben, die ist im wahrsten Sinn des Wortes sehr affig. Und ich halte dafür, dass man die Evolution da nicht mit Füßen tritt. Wir könnten mehr als das.
Also es geht nicht um Streit als Selbstzweck, sondern wir wollen ja etwas erreichen. Wir wollen uns ja bestenfalls weiterentwickeln, verändern. Ich habe kürzlich Ende Oktober letzten Jahres in Teilzeit hier bei einer Schule in Rostock begonnen, in der Kommunikation. Und das Coole ist, die haben ja auch dann Debattierwettbewerbe. Da war ich dann also auch zu Gast und habe mir das mal angeschaut. Und das ist wirklich fantastisch, wie sie sich dann auch auf einzelne Argumente vorbereiten. Und das ist ja auch, was du sagst. Es fehlt oft die Grundbildung, das Grundwissen. Wir streiten dann so vor uns hin, ne?
Genau. Und das ist eigentlich, das ist missmutig, das ist eigentlich so ein bisschen Dampf ablassen und darum geht es gerade nicht. Es geht darum, dass man weiß, was ist der Gegenstand des Streits. Also beispielsweise, wir reden über Digitalisierung. Wissen wir eigentlich, warum wir das tun? Wissen wir, was wir da machen? Und wenn ich das weiß, wenn ich die historischen, die gegenwärtigen Zusammenhänge kenne, die technischen Zusammenhänge grundlegend kenne, dann kann ich mich auf einen Diskurs einlassen, der auch den Namen verdient. Zum leidenschaftlichen Streiten gehört es sehr oft dazu, dass ich keine Ahnung habe, ja, aber immer eine Meinung. Und das ist ja ein Symptom, das die gesellschaftliche Diskussion durchzieht, nicht? Also man findet jemanden doof, weil er einer bestimmten Partei angehört oder so aussieht, wie er aussieht. Das ist natürlich etwas, was nur mehr auf die niedrigsten Instinkte anspricht. Und davon haben wir zu viel und zu wenig vom, ich sage jetzt mal, gepflegten Streit, wo man ja auch durchaus richtig zulangern kann, wenn man die richtigen Argumente hat. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Wettbewerb und Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken will den anderen immer beseitigen. Ein Wettbewerb ist eine sportlichere Veranstaltung, wo es darum geht, dass ich die Regeln einhalte. Und nicht sage, alles ist erlaubt, ja. Und das ist ganz wichtig.
Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, haben wir uns, glaube ich, noch nicht so viel über KI unterhalten. Was wir letztes Jahr 25 dann gesehen haben, war ein richtiger Hype um KI. Du stellst jetzt aber in dem Titel deiner Streitschrift auch die Frage, was kann KI eigentlich für uns leisten und wie können wir einen bewussten Umgang mit Technologie fördern, ohne in Abhängigkeit zu geraten? Was hast du denn aktuell für einen Eindruck? Wird das Thema KI immer noch so als große Hype-Geschichte verhandelt oder sind wir mittlerweile schon Anfang 26 ein bisschen weiter und gucken ein bisschen nüchterner drauf? Es gibt ja oft so diese Bewegung, ne, die wir dann so haben.
Ja und nein. Also das eine ist, glaube ich, dass die Hype nach wie vor existiert, was die Frage angeht, welche Erwartungen hat man ökonomisch beispielsweise in die Investments, wie schnell wird das gehen, wie allgegenwärtig wird KI sozusagen auch sein bei vielen Dingen. Ich glaube, dass unter dem Label mittlerweile sehr, sehr, sehr viel läuft, was mit schwacher künstlicher Intelligenz, das ist ja die, die wir haben, von starker kann ja keine Rede sein, also Denkende sind ja weitest, weit entfernt. Aber diese schwache künstliche Intelligenz dehnt sich sozusagen auf Begrifflichkeiten aus, die viel bedeutender wären, wenn wir das wissen würden. Nämlich zum Beispiel Automatisierung. Also das, was wir heute haben, ist im Grunde genommen eine sehr gute Datenbank. Datenbanktechnologien sind Teil der Automatisierung, eben digitale Maschinen, die das können und nicht mehr nur einfach Fließbänder oder Dampfmaschinen, die Kraft erzeugen oder Produkte herumschubsen oder fertigen. Und es geht jetzt darum, dass wir mit Zeichen und Codes produzieren. Das ist Wissensproduktion im klassischen Sinn. Das machen wir schon relativ lang übrigens. Ja, also jeder Buchdruck, jede Schriftlichkeit hat damit zu tun. Und jetzt können wir das sozusagen mit den Computern und Netzwerken global machen. Das ist ein Unterschied, beschleunigte Automatisierung und hat für uns ganz einfach praktische Folgen. Nämlich, dass die Routinearbeit, die bisher Büroangestellte gemacht haben, immer irrelevanter wird. Ja. Und das ist eine sichere Prognose gewesen der Auskünfte über Wissensgesellschaft vor 30, 40 Jahren. Peter Drucker, Warren Bennis beispielsweise, haben das alle immer gesagt. Und es war absehbar schon zu Beginn des Maschinenzeitalters, dass wir eine Phase erreichen werden, in der die Automatisierung auch diese anderen Routinearbeiten, also nicht mehr die Handgriffe, die Arbeiter gemacht haben, bis sie durch die Maschine ersetzt wurden, leisten werden, sondern natürlich auch einfache, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, geistige Routinearbeit. Klassische Sachbearbeiter oder das Wiederholen von Gesetzestexten oder die Auskunft, eine ganz bestimmte Steuerauskunft, ohne die es durch ein Gesetz geregelt ist. All das sind ja keine Originalitäten, das hat mit Neuem nichts zu tun. Wir haben zu wenig Ahnung, Grundbildung in der Frage, was ist wirklich neu, was ist eine personalisierte Lösung, was sind individuelle Lösungen auf Fragen. Wir haben zu viel Übermacht an industriellem Routinedenken in unserer Gesellschaft. Und was heißt das? Das heißt, wir sind alle ausgebildet, schon vom Kindergarten an, in allen Bereichen, wo man etwas wiederholt. Wir wiederholen Wissen. Das ist das, was in der Schule passiert. Wir bilden kein Wissen, wir wiederholen Wissen. An der Uni mittlerweile, Bologna-Prozess ist ein Stichwort, tun wir das genau das Gleiche. Früher war das mal anders. Früher hat man gesagt, an der Uni wirst du dann selbstständig denken lernen. Pustekuchen, ist nicht so. Und dann gehen wir in eine Welt hinein, in der sozusagen die Einzelnen und der Einzelne schon so vorbereitet sind, darauf sich konform zu verhalten, also auch in Routinen zu denken,
den Führungskräften zu gefallen, ja.
Sind. Genau, um zu gefallen, genau. Das ist das große Problem. Da sind wir wieder bei der Streitunfähigkeit und der Diskursunfähigkeit. Ja. Und vor allen Dingen, das Lustige ist dann, dass die Leute, die behaupten, sie sind wahnsinnig diskursfähig auf den sozialen Medien, das überhaupt nicht sind, sondern sie wollen ja einfach nur Likes haben, ja, für ihre manchmal sehr dämliche Meinung.
Das ist dann so wie Chefs, die sagen, ihr könnt mir immer bitte Feedback geben, aber wenn es dann mal unangenehm wirklich gefeedbackt wird, dann ist es ganz, ganz schwierig.
Kritikfähig und auf Augenhöhe.
Ja.
Genau.
New Work Chat Werbung.
Und in eigener Sache möchte ich euch noch auf meine Newsletter hinweisen. Alle 14 Tage sonntags kommt er in eure Inbox. Es geht um Neuigkeiten aus meiner Story rund um den New Work Chat Podcast, also der Blick hinter die Kulissen, aber auch um Termine, also Geschichten, wo ich unterwegs bin, Vorträge, Moderation, Event-Tipps, Buchtipps. Und manchmal auch ein paar Hacks, die euch helfen, euer Storytelling auf das nächste Level zu bringen. Ich habe ja hier tatsächlich in den letzten 6, 7, 8 Jahren unheimlich viele Geschichten gehört und gebe mittlerweile eben auch Tipps, wie ihr eure Geschichte so erzählen könnt, dass Menschen zuhören und sich inspirieren lassen. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Wenn euch das interessiert, der Link zum Newsletter ist in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du hast ein schönes Zitat zu Beginn von deinem Buch Digital Erwachsen, das ich hier einmal nochmal kurz nennen möchte, von Albert Einstein, von der Rede zur Eröffnung der Berliner Funkausstellung von 1931 war das, ne? Mhm. Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.
Ja.
Das sitzt so richtig.
Ja.
Du setzt den Ton für dieses Buch. Ich frage mich dann aber gleichzeitig, warum bestätigt sich das immer wieder? Ne? Du schreibst ja auch in dem Buch, erst war es der Computer, dann war es die Digitalisierung, jetzt ist es KI und irgendwie sind wir erst dagegen, sind erst skeptisch, dann irgendwann verfallen wir in einen Hype und sind euphorisch, ja, sind wir teilweise ja bei KI immer noch. Aber warum machen wir nicht unsere Hausaufgaben und bilden uns da wirklich weiter und setzen uns da wirklich ran? Warum passiert das nicht?
Also das Geheimnis hinter diesem Misserfolg ist die biologische Konstitution unseres Gehirns, das nicht gerne lernt, obwohl es das tut. Wir haben zwar ein Bewusstsein,
ja,
aber im Grunde genommen ist es auf Faulheit programmiert. Ja, also ein anstrengendes, schnelles Denken,
ja,
langsames,
ja,
Denken kennen wir alle,
kann man. Ja, ja.
Und genauso läuft das. Das ist das alte evolutionäre Hirn, ist ein Wiederholungsgehirn, das auf Reize reagiert. Und das Neue ist eins, das evolutionär offensichtlich noch nicht so weit ist, um von selber sozusagen die Macht zu übernehmen, dauerhaft. Das strengt sich schnell an, dann lässt es das bleiben. So, und dann kannst du die Entwicklung eigentlich schon nachvollziehen. Kommt was Neues, wollen wir es nicht, weil es uns anstrengt. Wenn die Widerstände zu groß werden, weil das Neue schon so allgegenwärtig ist, dann laufen wir einfach mit, überlegen uns aber auch nicht, was das ist. Das heißt, wir bleiben so dumm wie vorher, aber haben eine andere Meinung dazu. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem. Also man muss natürlich irgendwann zu einem Zustand kommen, wo man eine Art Allgemeinbildung oder Volkshochschule, meinetwegen, weil das ist gute Bildung, finde ich, Grundbildung hat in den Angelegenheiten, die uns angehen und uns gerade betreffen. Und wenn das der Fall wäre, dann werden die Leute mündiger und auch in der Lage, viel mehr von ihrer Umwelt zu gestalten, auch ihre Arbeit besser zu gestalten. Aber so ist es natürlich nicht oder nur selten. Und deshalb sind wir erstens dagegen und dann laufen wir mit. So ist es fast immer. Es ist in der Politik so, es ist bei Technologien so. Und beides führt in die Irre. Weil auch das Mitlaufen beispielsweise bedient ja ganz klare Interessen, in dem Fall der Plattformökonomie, die sich das, was sie über KI anbietet, zusammenklaut aus verschiedensten Quellen und dann so tut, als ob eine Technologie etwas weiß. Alles, was die KI weiß, haben Menschen vorher gewusst und ist ihnen zuzurechnen. Und deshalb müssen wir auch wertschätzen, dass das wohin gehört, zu Personen, zu Menschen, die sich etwas gedacht haben. Aber dazu brauche ich das Grundprinzip Mensch vor der Maschine. Und das hat eigentlich schon, das hat man uns abtrainiert. Das ist nichts Neues in der Industriegesellschaft, wo der Mensch nur dazu da war, die Maschine zu bedienen. Und nach dieser langen, langen Phase, durch die wir da gegangen sind, wir reden ja von 250 Jahren, das ist ja kulturprägend, sind wir kaum mehr in der Lage, so zu denken, dass die Maschine sich uns anpassen muss und uns bedienen muss und nicht umgekehrt. Und um diese Bedienung zu ermöglichen, muss ich aber, und das ist sozusagen der Preis des Fortschritts, wissen, was diese Maschine tut und was ich will. Und diese beiden Dinge sind wieder mit geistiger Anstrengung verbunden. Also ja, es wird nicht einfacher dadurch, dass die KI uns Antworten gibt, von denen wir glauben, dass sie uns schlauer macht.
Und das Paradoxe ist ja eigentlich auch, dass die KI uns sehr viel abnehmen kann an Routineaufgaben, ne, an repetitiven Aufgaben. Und gleichzeitig verdichtet sich die Arbeit immer mehr, das Tempo steigt, die Leute sind gestresst, die Krankheitsquoten steigen. Also dieser alte Traum von wir arbeiten irgendwann alle sehr, sehr viel weniger und können uns ausruhen und im Energiesparmodus bleiben, wird der irgendwann ausgeträumt?
Naja, es liegt an der Art und Weise, wie wir sozusagen grundsätzlich Arbeit verstehen, glaube ich. Ja, also wir haben ja eine lange, lange Geistestradition, wo Arbeit sozusagen mühselig ist, etwas, was wir nicht gerne tun, aber was notwendig ist, um unser Überleben zu sichern. Wir haben kaum eine in die Breite gehende Tradition, dass Arbeit etwas ist, das uns dazu führt, darüber nachzudenken, wie wir diese Arbeit machen und wie wir damit sozusagen auch Gesamtprozesse verbessern können, unser eigenes Leben und das Leben anderer. Da gibt es kaum Traditionen dazu. Da sollen wir uns keine Illusionen machen. Und ich rede jetzt auch nicht von irgendwelchen Kalendersprüchen des besseren Lebens, sondern von ganz konkreten kulturellen Bildungselementen, wo man sagen kann, so, das ist das Ziel, ist innovativ zu denken. Es ist leicht gesagt, aber was muss man für eine Umgebung haben dazu? Da haben wir fast nichts. Wir sind Effizienz fixiert, durch die Industrie noch viel mehr. Quantität, Menge, Schnelligkeit steht über Qualität. Und das hat sich eigentlich beschleunigt. Und deshalb glauben die Leute, wenn sie viel über die KI beantworten lassen, dass sie auch Gutes über die KI beantwortet haben. Da machen sie einen Prompting-Kurs, ja, das ist besonders toll. Also wenn man nicht gelernt hat, die richtigen Fragen zu stellen, wird man immer die falschen Antworten bekommen. Aber die richtigen Fragen sind ja nicht die, die man dann in solchen Methödchenkursen lernt, sondern die richtigen Fragen sind die, wo man auf solider Bindungsgrundlage weiß, was man tut. Und deshalb ändert sich nichts im Grunde genommen. Und wenn man sich nicht der Anstrengung des der geistigen Arbeit unterzieht, kann dir kein Hilfsmittel Verbesserung verschaffen. Außer natürlich bei den ganzen Routinesachen. Aber das ist eine Blendung, weil im Grunde genommen würde das nur bedeuten, dass etwas schneller geht, dass etwas mehr produziert wird und die Rolle des Menschen, der auch nicht mehr kann und nicht mehr weiß, immer schwächer wird. Das erleben wir ja in der ganzen Industrialisierung.
Und das ist ja eigentlich auch sinnbildlich gerade irgendwie mit der deutschen Wirtschaft zu verbinden, finde ich. Wir haben sehr lange das getan, was funktioniert hat und waren da sehr routiniert drin. Und jetzt sind wir herausgefordert und müssen uns verändern. Und es geht gar nicht mehr anders. Märkte sind weggebrochen Richtung Asien, Allianzen brechen weg Richtung Amerika. Also die Welt ist eine andere und wir müssen die Routinen aufbrechen. Und das fällt uns aber sehr, sehr schwer in der deutschen Wirtschaft offensichtlich.
Ja, das fällt uns schwer. Ich bewundere auch den Optimismus angesichts der gegenwärtigen Regierungspolitik, die ja eigentlich im Grunde genommen sich darauf fixiert, was früher mal war. Und auch diese Reformpakete fördern ja vor allen Dingen das, was da war, den Erhalt.
Ja.
Also Kohleindustrie 50er Jahre. Schnell eine Politik zusammenschustern, um zu sagen, wir erhalten die Kohleförderung noch viele Jahrzehnte zu hohen Preisen, damit wir so tun können, als ob das nicht weg ist. Stahlindustrie, Chemieindustrie,
Verbrenner,
Autoindustrie, Maschinenbau und so weiter und so fort. Also immer nur Erhalt, Erhalt, Erhalt. Und das ist irgendwann mal sozusagen, kommt das an die Grenzen. Die Grenzen sind da. Und was macht die Regierung? Genau das gleiche nochmal. Also wir haben keine wirklich spezifische Förderung für Wissensarbeit. Ich glaube, die wissen noch nicht mal, was das ist. Ist mein Eindruck, wenn ich denen zuhöre. Aber wir haben eine Verteidigung einer Politik, deren Verbände und deren Grundlage, ein Geschäftsmodell ja auch im Vergangenen liegt. Das darf man nicht vergessen. Also da haben wir ja immer eine sehr starke konservative, und das gilt natürlich jetzt für Sozialdemokraten genauso, weil die haben die Gewerkschaften, so wie die anderen ihre Arbeitgeberverbände, immer sehr auf die Industriegesellschaft fixierte politische Formationen. Da muss immer etwas organisiert werden im klassischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sinn, sonst funktionieren die Dinge nicht, glauben sie oder sagen sie. Jetzt funktionieren sie aber nicht, trotz enormen Mitteleinsatzes, aber sie kommen immer noch damit durch, weil kaum Leute wissen, dass man eine Gesellschaft oder auch eine Wirtschaft nicht ankurbeln kann dadurch, dass man das, was gestern war, erhält oder noch verstärkt oder effizienter macht, sondern man muss sie effektiver machen. Und dazu muss ich immer gründlich nachdenken und sagen, was kann ich denn eigentlich? Was können die Leute eigentlich? Was können sie noch machen? Worin sind wir gut? Und man ist ja nicht gut im Massenausstoß von Automobilen, sondern man ist gut oder war mal gut in der Fertigung hochwertiger, technologisch führender Automobile. So, und kennen wir alle das E-Mobilitätsdrama Deutschlands und den Widerstand der Verbrennermanager. Und dann wissen wir natürlich auch schon, wo der Zug, in welche Richtung das geht. Also man fixiert sich jetzt auf die Erfolge der Vergangenheit. Was konnte ich mal besonders gut? Und das machen wir jetzt weiter. Und das wird natürlich nicht klappen.
Digital erwachsen. Der Titel hat natürlich viel auch mit Verantwortung zu tun. Es geht dann auch über das Digitale eigentlich hinaus. Welche Verantwortung haben denn die Medien, Wolf?
Ja.
Die Medien spielen ja immer schnell einerseits die Rolle von alles wird schlimm, KI nimmt uns die Jobs weg, davor hat uns die Digitalisierung die Jobs gekillt, ne? Und die andere Story ist dieses glamouröse, alles wird super, dieses euphorische. Also das sind ja oft so diese zwei Lieder, die ich erlebe. Und in diesem Konzert kann ja schlecht das entstehen, worüber wir gerade sprechen, nämlich dass Menschen und Unternehmen Verantwortung übernehmen und Dinge sich ansehen, diskutieren und Dinge verändern.
Also durchschnittlicher Medienunternehmer, vielleicht noch nicht mal Journalisten, würde jetzt darauf antworten, wir tun ja nur, was die Leute interessiert. Ja, ja, genau.
Ja, genau.
Ja, genau. Das heißt, das ist natürlich falsch. Ja, das ist grundfalsch. Erstens stimmt es nicht, denn sozusagen die öffentliche Meinung wird ja auch gebildet in einem hohen Maß. Und zweitens werden natürlich Klischees bedient, ohnegleichen, mit allen fadenscheinigen Argumenten, die man sich nur vorstellen kann, um ganz bestimmte Positionen zu untermauern. Also die Wirtschaftspresse ist jetzt zu einem großen Teil wieder zurückgefallen auf das Level von 1970, vielleicht Mitte 60 sogar, wo man sagt, dass so eine gute Firma ist, da sind alle Leute schön im Büro und arbeiten in Vollzeit. Das ist ganz wichtig, damit es keinen Teilzeit-Lifestyle gibt und ähnlicher unfassbarer Unsinn. Und damit bekämpfen wir dann sozusagen, weil die Leute länger etwas tun, was wir jetzt schon nicht brauchen, bekämpfen wir dann sozusagen den Fachkräftemangel. Also es ist alles ein wirres Zeug, das da geredet wird. Statt mal hinzugehen und zu sagen, was können wir eigentlich anbieten? Was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir mehr Stunden oder brauchen wir mehr Effektivität bei der Arbeit? Und das ist ihnen fremd. Und die Medien wiederholen das. Also die Wirtschaftsmedien wiederholen es zu einem großen Maß und die anderen sind zu schwach, um gehört zu werden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Da gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die denkt vielleicht anders, aber die tut es nicht anders. Mhm. So. Und das spielt natürlich in den Raum hinein. Und ich bin überhaupt nicht zufrieden. War bis vor kurzem auch noch Rundfunkrat in Österreich und habe mich da immer auch geärgert bei den Sitzungen, habe das auch zum Ausdruck gebracht, dass ich finde, dass das Thema Wissensökonomie überhaupt nie vorkommt und dass der Begriff allein schon für große Gesichter sorgt. Das ist interessant in einer Welt, in der 75% der Beschäftigten in den OECD-Nationen auf wissensbasierter Dienstleistung sind. Ja, also es ist eine Rückständigkeit sozusagen der Gremien und Institute, die abenteuerlich ist, aber das sind die Eliten, die rückständig sind und nicht die Leute selber, weil die haben eine Lebenswirklichkeit, die nicht mehr zu der Kultur und zu der Politik passt und zu der ganzen Arbeitsverfassung, in der sie leben. Es ist inkompatibel, um wieder im Digitalisierungssprech zu bleiben. Wir haben ein Betriebssystem aus dem Jahr 1977, das wir versuchen, mit einem Rechner aus dem Jahr 2026 zu betreiben. Es wird nicht klappen.
Hm. Der ganze Begriff künstliche Intelligenz ist ja eigentlich auch gefühlt ein Marketingbegriff. Also darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Das ist nicht die Intelligenz ist, die wir eigentlich damit verbinden würden. Also wenn wir über natürliche Intelligenz, davon sprichst du ja auch in deinem Buch, sprechen, dann geht es also darum, Dinge zu hinterfragen, Dinge auch bewusst mal anders zu machen und nicht einem Muster folgend. Glaubst du denn, dass wir gesellschaftlich zu mehr digitalem Erwachsensein kommen können, dass wir das schaffen?
Ja, das werden wir, aber das wird sehr lange dauern. Das muss man ganz realistisch sehen. Im Grunde genommen ist es so, dass eine bestimmte gesellschaftliche Formation, als die Agrarwirtschaft abgewechselt wurde durch die Industrie, über viele Jahrzehnte entstanden ist, so als Übertransformationsschicht sozusagen, als Übergangsschicht, bis man mal die Industrie als Normalität anerkannt hat. Das hat sich in einzelnen Branchen über 150 Jahre gezogen. Ja, es kommt zu glauben, aber so ist es. Also gerade die Landwirtschaft ist ein schönes Beispiel, ist sehr spät industrialisiert worden, dafür sehr, sehr, sehr nachhaltig und sehr intensiv. Das führt dazu, dass heute nicht mehr 60% der Leute in der Landwirtschaft arbeiten, wie zu Beginn der Industrialisierung, oder 70 sogar, sondern nur mehr 1,5%, ja, im OECD-Schnitt. Aber die noch viel, viel mehr produzieren. Die produzieren fast 150 Mal mehr als ihre Vorfahren. Das muss man sich mal vorstellen. So, das sind alles Fortschritte durch Automatisierung, die ich sehe und die ich auch verstehe. Aber diese Fortschritte sind über viele, viele Jahrzehnte passiert. Jetzt haben wir die Digitalisierung. Wir denken Digitalisierung immer noch so. Das, was der Mensch gemacht hat, kommt in den Computer. Und dann hast du eine Datenbank. Also die Welt kommt in den Computer, hat der David Gugerli mal gesagt, ein ETH-Historiker, also aus der Schweiz, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Wunderbarer Titel, die Welt kommt in den Computer. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sie etwas Neues schafft. Soweit sind wir lange nicht. Und das Versprechen der Marketingleute der KI ist ja, wir schaffen etwas Neues. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich kannst du nur das, was da ist, neu kompilieren, anbieten und zur Verfügung stellen, möglicherweise. Aber es ist eigentlich der berühmte, ja, eigentlich ist es der alte Wein in neuen Schläuchen. Und das führt dazu, dass im Grunde genommen nichts an Produktivität steigt und nichts besser wird durch den Computer. Wir benutzen ihn halt. Und sicher ist er in einzelnen Fällen wesentlich praktischer als das, was vorher da war. Also ich schreibe auch lieber mit der Textverarbeitung als mit der Schreibmaschine. Aber es ist natürlich das Argument auch schlagend, dass das, was ich in die Textverarbeitung reinklopfe, vielleicht weniger überlegt ist als das, was ich viel sorgfältiger vorher konzipieren musste mit der Schreibmaschine. Also die geistige Arbeit bleibt gleich, die kann man sich nicht ersparen. Aber es wirkt halt sozusagen irgendwie, ach ja, moderner, es wirkt auch fülliger, es ist mehr da, die Quantität sieht besser aus. Aber wir wissen zum Beispiel aus vielen Studien, dass der Computer die Produktivität weder in den 80er Jahren noch heute nachhaltig beeinflusst hat. Ja? Also es gibt dieses berühmte Produktivitätsparadoxon, das Solow, Wirtschaftsnobelpreisträger 1988, festgestellt hat, der gesagt hat, es ist überall von Computern die Rede, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken, weil da sind sie nicht zu sehen. Und aktuelle Studien, Acemoglu beispielsweise, Nobelpreisträger für Wirtschaft 23 oder 24, weiß ich jetzt nicht mal so genau, hat das sehr eindrucksvoll bestätigt, dass das nach wie vor stimmt. Dass es verdienen vor allen Dingen die Leute mit Digitalisierung und mit KI, die Digitalisierung und KI als Produkt anbieten. Ist auch schön, aber es ist,
ja, ist nicht das, was versprochen. Auch ein wichtiger Bestandteil von Erwachsensein, die Dinge zu hinterfragen, ja, und nicht einfach so hinzunehmen und abzufeiern oder prinzipiell für blöd zu erklären, sondern kritisch dran zu bleiben. Das ist, davon schreibst du ja auch viel in deinem Buch. Für wen würdest du sagen, ist dieses Buch unbedingt geeignet? Wer sollte das unbedingt mal lesen?
Also ich habe es eigentlich geschrieben für Manager und für Leute, die im Grunde genommen diesen Effizienzwahn nahe sind. Ich bin mir nicht so sicher, ob es in dieser Zielgruppe gut ankommt. Ich freue mich aber sehr, dass es unter Informatikern gut ankommt und unter Mathematikern gut ankommt und in der Fachwelt gut ankommt, bei Netzwerkleuten gut ankommt und auch bei KI-Leuten gut ankommt. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe die mit Abstand besten Rückmeldungen aus dieser Branche und viele davon und das zunehmend mehr. Und das sagt etwas aus. Das sagt nämlich aus, dass der Umgang oder die Frage, was tun wir mit unserer Technologie für die Gesellschaft und was tun wir für den Menschen und für die Verbesserung von Arbeit, dort eine viel größere Rolle spielt als noch vor 40 Jahren. Ich komme aus dem Bereich als mehr als interessierter Amateur. Also ich habe in den 80er Jahren begeistert die PC-Revolution vorangetrieben oder meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Ich bin ein begeisterter Digitalisierer unter Anführungszeichen. Aber ich weiß auch, dass diese Frage viele Jahre überhaupt nicht gestellt wurde. Das heißt, die Frage, was tun wir mit dem Zeug und wie wird das sozusagen dann auch zu einer Verbesserung unserer Arbeitsstrukturen, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit, zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Verbesserung unseres persönlichen Lebens führen, dass die erst sehr spät und sehr partiell gefragt wurde. Man hat es einfach gemacht.
Dazu gab es ja im letzten Jahr auch ein gutes Buch von Markus Albers, Die Optimierungslüge. Darin beschreibt er ja auch, wie wir uns eigentlich durch digitale Tools immer mehr ablenken und in irgendwelchen Chats sind und überhaupt nicht mehr produktiv sind, was ja, ja, das Versprechen war von Collaboration Tools und von all dem. Digital Workplace war ja auch mal so ein Buzzword, was dann so rumgeisterte. Aber eigentlich müssen wir uns viel mehr auf das konzentrieren, was wir im Kern tun wollen. Und manchmal ist es dann vielleicht auch einfach nur ein weißes Blatt, was mich nochmal zu der Frage bringt, wie sieht denn auch so ein Schreibprozess aus? Du bist ja auch schon wieder am nächsten Buch dran, hast du ja auf deiner Seite auch schon verraten. Nutzt du dann auch manchmal wirklich einfach mal nur einen Stift und ein Blatt und setzt dich mal irgendwo hin, um auch vielleicht mal so Ideen runterzuskribbeln, oder bist du schon am Laptop?
Ich nutze Notizbücher, und Kugelschreiber. Ich nutze Notebooks, ich nutze die Cloud, ich nutze Datenbanken, ich nutze auch die KI, um elaborierte Datenbankabfragen zu machen.
Welche Tools? Also
tatsächlich mich lang hinzusetzen und eine ganz bestimmte Fragestellung in die Richtung, und zwar mit ordentlichen Tools, das muss man einmal dazu sagen, also nicht diese 0815 Gratis-Tools, wie ich nenne jetzt Namen, ChatGPT, die im Grunde genommen nicht sehr viel bringen, sondern etwas besseres Zeugs, das ich jetzt nicht sagen werde, wo man dafür auch bezahlen muss. Und dann bekommst du gute Datenbankabfragen, auch über die eigene Arbeit. Also ich fasse auch zum Beispiel Teile meiner Bücher für mich selber zusammen, weil wenn du 200 oder 300.000 Zeichen schreibst, weißt du oft nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann lasse ich mir das zusammenfassen oder ich frage die KI, verstehst du das? Das ist übrigens ein sehr interessanter Prozess.
Ja.
Denn ich frage natürlich nicht nach dem Verstehen, sondern ich frage letztlich danach, ob das strukturell noch stringent ist.
Ja.
Das ist meine Frage, damit man es nachvollziehen kann. Und da gibt's interessantes Feedback dazu.
Mhm.
Für all das ist diese schwache KI wirklich, wirklich gut und kann etwas. Aber ich könnte nicht damit arbeiten, dass ich jetzt sage, denk oder schreib für mich, weil das wäre völlig nicht nur kontraproduktiv als Autor klarerweise, sondern es würde mich auch zum Konzept bringen, das ich ja finde durch die Fragestellung. Also ein Buch schreibt man mit einem Konzept. So, da habe ich mal eine Vorstellung, das verkaufst du dann im Verlag und wenn der Verlag findet, dass das nicht blöd ist, dann sagt er, das machen wir gemeinsam. Und daran musst du dich auch grob halten. Aber jeder weiß, dass sich hier Prozesse macht, dass man im Laufe des Schreibens denkt. Also denkendes Schreiben sozusagen. Das ist ja eine Denktechnik, das Schreiben, heißt Memorieren. Und dass man natürlich auch mal ganz andere Wege einschlagen kann und dass man eine andere Abfahrt hat und dass man eine andere Idee hat und so weiter. Und das ist ja das eigentliche Abenteuerdenken, dass man auf dem Weg, wo man gesagt hat, das habe ich jetzt so geplant, etwas Neues noch entdeckt, was vielleicht noch viel spannender ist. Und da kann dir die KI nicht helfen. Das musst du selber machen.
Nutzt du da auch visuelle Tools, also sowas wie eine Mindmap, um dir dein Buch erstmal als Idee einmal darzustellen irgendwie?
In frühen Stadien ja. Also das ist, finde ich, dann in wenn ich es ganz am Anfang brauche, und da hilft mir Visualisierung, das ist eine persönliche Frage, schon ein wenig, aber danach nicht mehr. Danach geht es ja eigentlich darum, dass ich das Medium adaptiere, nachdem ich das Buch schreibe und jetzt auch sehr textfixiert bin, geht es mir dann in erster Linie darum, kann es zwei Dinge, ist es verstehbar, verständlich geschrieben, hat es eine überraschende Logik, möglicherweise auch Originalität, ist es nicht mehr vom Gleichen und bin ich auch in der Lage, das auch aufzurufen, wenn ich einen Vortrag mache, eine Keynote oder einen Masterclass dazu, was ja sozusagen das Brot- und Buttergeschäft ist heute für Autoren. Und da hilft dir sozusagen die klassische Visualisierung nichts. Ich bin auch persönlich kein großer Fan von etwa PowerPoints oder ähnlichem mehr, weil ich weiß, dass sie das Publikum ablenken vom eigentlichen Geschehen und das Gehirn braucht, doch das ist wieder eine Erkenntnis aus dem neuen Buch, das ich mache, das sich mit Ruhe und Fokussierung beschäftigt, das Gehirn braucht eine minimale Anstrengung, eine minimale Herausforderung, überhaupt warm zu werden, betriebswarm zu werden, biologisch. Und wenn ich jetzt alles nur visualisiere und fertig habe, dann pennen dir die Leute mit offenen Augen weg. Das erlebe ich bei PowerPoint-Präsentationen seit vielen Jahren. Also es ist zwar alles total nett, aber es ist irgendwie so, wie man vom Fernseher einschläft. Da bewegt sich vorne auch was.
Also nutzt du gar keine Folien bei deinen Vorträgen?
Nee. Habe ich mir abgewöhnt. Also ich spreche frei oder gar nicht. Und das Tolle dran ist, das hat noch einen zweiten Effekt. Es mag ja sein, dass man dann vielleicht das eine oder andere aus seinen eigenen Büchern vergisst oder aus seinen eigenen Konzepten vergisst, aber das macht nichts, weil wir sozusagen ein Gespräch führen. Also da vorne steht jemand und der redet dann 20, 30 Minuten über etwas, was ihm wichtig genug war, um es sich zu merken.
Ja.
Ich will nicht behaupten, dass es nie auch anders ginge, aber das ist schon mal wichtig, dass du sozusagen aus einem Buch auch das, was du selber geschrieben hast, da bist du irgendwann mal auch Konsument und Rezipient, das mitnimmst, was dir wichtig war. Und wenn du in einer halben Stunde 2, 3, vielleicht 4 Punkte hast, wo du sagst, das ist auch das, was sich das Publikum merkt, dann ist das schon großartig.
Ja.
Das ist mehr, als man verlangen kann. Und dass Punkte sind und wenn dann vielleicht ein oder zwei dabei sind, die dann zum eigenständigen Weiterdenken animieren, das ist ja eigentlich das, wofür man da ist, dann hast du eigentlich schon gewonnen, ja. Dann kannst du schon zufrieden nach Hause gehen. Und all das würde eigentlich gestört werden durch Übervisualisierung, durch Überreizung auch. Ich glaube, wir müssen viel mehr konzentrierter werden und ruhiger werden, nicht langsam, nicht still, aber fokussierter werden. Ich nenne das tätige Ruhe, also aktive Ruhe, wo ich ganz bewusst in der Tradition auch der abendländischen Geisteskultur, die hat hier eine große Tradition hat, die nur vergessen wurde, mich ganz bewusst in einen Zustand bringen, wo ich sage, ich konzentriere mich jetzt darauf, geistige Arbeit zu machen und ich möchte da jetzt auch meine Ruhe haben.
Weniger ist mehr. Also mehr Mono statt Multi. Wir machen ja immer ganz viel gleichzeitig, obwohl wir alle wissen, dass wir das nicht können. Ne?
Genau. Also es sprichst du etwas gelassen aus, was eine der größten Legenden der Arbeitswelt ist, aber das kommt nicht aus dem Effizienzwahn. Ich treffe immer noch Leute, die sagen, ich bin Multitasker. Und ich sage, nein, sind sie nicht. Wenn Sie Multitasker sind, müssen Sie mehrere Gehirne haben, die Sie parallel verlötet haben. Sie sind aber ein serielles System. Ja, also so weit ist die Neurowissenschaft schon lange, dass sie uns das sagen kann. Wer behauptet, dass er Multitasker ist, hat noch nicht mal eins verstanden. Und das ist dann besonders traurig. Aber was will man eigentlich damit sagen? Also wenn das jemand sagt, ich kann Multitasking, will man eigentlich damit sagen, ich bin noch leistungsfähiger in der Menge.
Ja.
Nicht in der Qualität.
Also die Leute haben bestimmt viele Tabs im Kopf offen, aber dadurch wird der Prozessor ja vielleicht nur langsamer.
Genau.
Das kennen wir ja auch.
Es geht auf den Speicher, ist klar. Ja, genau.
Und schreibst du dann zu Hause oder begibst du dich auch mal an andere Orte? Das kann ja auch mal helfen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Also ich bin ein sehr passionierter Schreibtischstädter. Das heißt, ich bin nicht der, der jetzt sozusagen mit dem Notebook in die Karibik fährt, weil es ihm dort besser geht oder in die Berge. Ich habe gelegentlich früher auch mal die letzten Schliffe so in einer Woche woanders gemacht. Aber da fahre ich mit einem Equipment da meistens hin, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, mit Notebooks hinzufahren. Also so ein zweiter Monitor und ein Drucker und ich weiß nicht was, wenn man bestimmten Habitus beim Arbeiten auch hat. Aber da kriege ich dann von der Landschaft auch wieder nichts mit. Also insofern kann ich gleich zu Hause bleiben und ich habe hier ein gutes Büro, in dem ich ruhig arbeiten kann. Und das wird zunehmend, werde ich reiseunlustiger, weil die auch die Möglichkeiten, die technologischen Möglichkeiten äußerst beschränkt sind, ohne große Ärgernisse von A nach B zu kommen.
Was muss denn dein Büro, in dem Fall ist es auch dein Homeoffice, leisten, damit du ins gute Schreiben kommst?
Ruhe vor allen Dingen. Also die Konzentrationsfähigkeit Nummer eins ist Ruhe. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass geistige Arbeit eine ist, die nur stattfinden kann, wenn die Reizüberflutung und überhaupt Reizflutung, die externen Reize, minimalisiert sind. Und minimalisiert heißt, es darf nicht laut sein, es dürfen keine Geräusche sein, die störend sind.
Notifications hast du ausgestellt?
Entschuldigung?
Notifications hast du wahrscheinlich ausgestellt?
Ja, natürlich. Ja, klar. Notifications sind ausgestellt. Es ist das Handy ausgestellt. Es ist, ich hoffe immer, dass es draußen auch noch einigermaßen ruhig ist. Dann kann es eigentlich schon losgehen. Und dann kommt man natürlich nach einer gewissen Aufwärmphase mit dem Gehirn in den berühmten Flow und dann ist man produktiv, nicht? Und Flow bedeutet ja nichts anderes, als dass das Gehirn sich sozusagen auf die Tätigkeit, die es ausübt, konzentriert, auf diese Solotätigkeit und die Latenzhemmung sozusagen etwas höher wird. Also diese Schwelle, wo Außenreize dich noch stören können, dann kann es auch sein, dass draußen mal ein Motorrad vorbeifährt und du hörst es nicht. Günstiger wird es allerdings schon sein, wenn man in einer Umgebung ist, die nicht so geschäftig ist, wie das in den Industriegesellschaften halt mal der Fall ist. Deshalb passen Industriegegenden, Geistesarbeit nach wie vor nicht zusammen.
Ist dir jetzt auch schon mal passiert, dass du dann mit einem Buch oder mit einer Idee zum Verlag gehst und das nicht sofort auf Gegenliebe stößt?
Ja, natürlich. Also ich arbeite ja mit sehr unterschiedlichen Verlagen zusammen und das ist eigentlich dann immer der Lackmustest, wie verhalten sich sozusagen Verlage.
Wir melden uns, Herr Lotter.
Ja. Nee, das habe ich erfreulicherweise nicht so oft.
Nein.
Aber es ist oft manchmal wirklich ganz, ganz schwierig, wenn dir Leute irgendwie erklären, was gerade am Markt funktioniert und nicht.
So.
Und du dann merkst, dass das, was sie dir erklären, überhaupt nicht läuft. Ja, also dann kann man sich dann irgendwelche Gütezeichen oder Hitparaden-Sticker einkaufen noch, so ist es ja in der Praxis, anders läuft es ja nicht. Und es hilft immer noch nichts. Also es ist im Grunde genommen natürlich nicht so leicht wie noch vor 20 Jahren Verlage zu finden, die Verlage sind und verlegen wollen. Das heißt, ein Thema auch inhaltlich aufbauen. Wir haben dort auch einen Marketing-Overkill.
Total, ja.
Der allerdings, sich allerdings dann nicht in der Werbung oder so äußert, sondern eigentlich nur, ich weiß nicht, eher so eine Verwaltungstätigkeit ist. Das sind wenige gute Verlage geworden und versucht man dann immer wieder die herauszufinden, mit denen man noch arbeiten kann. Die gibt es und die wird es auch weiterhin geben, weil es immer noch Leute gibt, die wissen, dass man für eine gute Idee ein bisschen was investieren muss und dass man gleichzeitig auch ein bisschen Sitzfleisch braucht bei manchen Dingen, weil sonst wäre das Ganze auch kein Geschäftsmodell. Es ist ein Geschäftsmodell, das so funktioniert, dass man nichts tun muss und darauf warten, dass die Leute an die Tür einrennen. Das hat es noch nicht gegeben und das wird auch nicht kommen.
Interessant wird es ja auch, wenn die Verlage dann ins Produkt reinsprechen, reinplaudern. Ich habe ja tatsächlich auch schon einige Autoren und Autorinnen zu Gast gehabt, die mir dann off the record verrieten, dass der Verlag den ursprünglichen Titel doof fand und daher einen anderen vorgeschlagen, Anführungszeichen, hat, der es dann wurde und mit dem die Autoren dann gar nicht immer so glücklich waren. Das ist natürlich dann schwierig.
Das ist schwierig, aber ich kenne keinen Vertragsvertrag, der sozusagen auf diese Klausel verzichten würde. Also die Titelfestlegung ist immer sozusagen Sache des Verlages.
Ja, okay.
In der Regel ist es so, dass ein guter Verlag mit vernünftigen Autorinnen und Autoren sich auf einen Titel einigt und man sich sozusagen klugerweise zusammensetzt. Das ist immer eine bewährte Praxis gewesen. Ich hatte das Thema ehrlich gesagt noch nie. Ich glaube allerdings auch, dass es gibt ja natürlich eine unglaubliche Schwemme in der Publizistik auch. Heute können die Menschen ja, insbesondere wenn sie auf LinkedIn sind, nicht mehr ohne eigenes Buch leben. Und dann merkt man halt dann immer wieder, wenn man sich das ansieht, was da produziert wurde, es ist halt gemacht worden.
Ich mache jetzt nochmal was zu Leadership.
Ja, ich mache mal was zu Leadership. Ich mache mal was zu Empathie in der Arbeit. Ich mache mal und.
Ja,
das ist
ja
alles super. Nein, ist es nicht. Es ist, das meiste davon ist lässlich. Und so passiert es dann auch, dass man sagt, okay, warum haben die das eigentlich gemacht? Haben die Geld gekriegt dafür?
Marketing. Verlag
oder
vielleicht manchmal.
Man weiß es nicht. Es gibt ja Verlage, deren Modell darauf beruht. Das ist auch alles okay, aber es zeigt vor allen Dingen eins. Es gibt eine, obwohl das mein Beruf ist, verabscheue ich diese Eitelkeit sehr, weil sie im Grunde genommen dem Berufsbild und der Professionalität quer steht. Professionalität ist nicht eitel. Professionalität macht seine Arbeit. Ich muss dann Leuten dann immer erklären und sagen, oh, du machst schon wieder ein Buch. Ich sage, ja, ich bin Publizist. Also es ist nicht der Ausnahmezustand wie bei dir, dass du einmal in 100 Jahren ein Buch schreibst, ja, also sage ich dann den Leuten, mit denen ich rede, sondern ich arbeite, ich so wie Schreiner, der macht nicht nur einen Tisch, der macht mehrere.
Ja.
Und er macht sie immer wieder. Und das scheint offensichtlich schon als Idee völlig abwunderlich zu sein. Und dann versucht man das nochmal zu erklären. Aber es ist halt, und da merkt man eigentlich, wo die Dinge hingehören. Die Dinge gehören. Wir haben so eine Entwicklung gehabt in den letzten 30, 40 Jahren, dass Aufmerksamkeit und dieser Selfieismus, dieses sich selbst präsentieren, wichtiger ist als das, was man schreibt. Das ist ein sehr gefährliches Ding, weil erstens muss man, um überzeugend und lang anhaltend sozusagen sich selbst zu präsentieren, und das muss den Leuten schon genügen, muss man entweder extrem toll sein, extrem klug sein, oder meistens extrem schön sein. Das ist eine Kombination, von denen nichts davon dauerhaft der Fall sein kann. Und deshalb ist es natürlich so, dass bestimmte Eigenliebe-Publikationen sich sehr rächen ab einem bestimmten Alter. Und ich warne davor, sozusagen, dass man die Oberfläche für das Innenleben hält. Das ist ein in der Aufmerksamkeitsökonomie naheliegender Irrtum, aber er ist fatal auch für die Personen. Sie sind alle sehr enttäuscht, wenn sie dann merken, dass das halt nicht mehr so ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Wer was zu sagen hat, soll es sagen, aber man soll nicht etwas sagen, weil man etwas sagen soll. Ich glaube, das wäre eine gute Lehre für die gesamte Aufmerksamkeitsgesellschaft und auch in den sozialen Medien nicht so schlecht.
Ein wunderbares Schlusswort. Wolf, schön, dass du wieder da warst. Digital erwachsen ist out now. Ihr findet das in den Shownotes. Kauft euch das Buch, diskutiert, streitet, aber vertragt euch wieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns schon auf dein nächstes Buch. Und man kann dich auch erleben. Es gibt auf deiner Website alle Infos dazu, ne?
Genau. Und immer schön aktualisiert.
Sehr gut. Also Wolf, schön, dass du da warst. Bleib gesund.
Ich danke dir.
Und bis bald. Mach's gut.
Danke, tschüss. Danke.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Wolf Lotter. Alle Links selbstverständlich wie immer in den Shownotes. Wenn es euch gefällt, dann abonniert bitte diesen Podcast und bleibt auf dem Laufenden. Ich gebe alles und pack mein Herzblut hier rein in diesen Podcast. Und wenn ihr im Gegenzug auf Abonnieren drückt, dann können wir gemeinsam das Format noch viel, viel größer machen. Wenn ihr mögt, dann lasst von euch hören. Ich freue mich immer über Feedback. Schreibt mir eine Mail auf LinkedIn. Ich bin auch auf anderen sozialen Netzwerken unterwegs, auf Instagram zum Beispiel. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Wir hören uns dann am Freitag schon wieder. Es geht hier gerade Schlag auf Schlag zu Beginn des Jahres 2026. Wir haben noch einiges in der Pipeline. Seid gespannt. Und bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.